der Schwäbischen Gardinen. Euer Podcast für die spektakulärsten Kriminalfälle der Region.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu unserem Podcast Hinter Schwäbischen Gardinen, dem Podcast der Augsburger Allgemeinen. Und heute geht es um einen ganz besonderen Fall, um einen Giftmord, der sich vor 14 Jahren in Königsbrunn abgespielt hatte. Er ist insofern so spektakulär, weil dieser Mord beinahe unentdeckt geblieben wäre. Mein Name ist Ina Marx, ich bin Gerichtsreporterin in Augsburg und mir gegenüber sitzt heute mein Kollege Stefan Krog, der auch viele Jahre Gerichtsreporter und Polizeireporter war. Hallo Stefan.
Hallo Ina.
Und dann freue ich mich über einen besonderen Gast. Heute im Studio ist die Augsburger Anwältin Alexandra Gutmeier. Sie weiß viel über den Fall zu erzählen. Herzlich willkommen, Frau Gutmeier.
Hallo.
Stefan, du hast damals den Giftmord begleitet für unsere Zeitung, darüber berichtet. Das ist doch ein Fall, ich glaube, der verschwindet nie aus dem Gedächtnis, oder?
Also dieses Verbrechen hat damals für viel Aufmerksamkeit gesorgt, auch bundesweit. Und du hast es in der Anmoderation schon gesagt, das Besondere war tatsächlich, es wäre beinahe unentdeckt geblieben. Detailliert geplant, sodass niemand eigentlich von dem Verbrechen ausging, zumindest zunächst.
Eigentlich, wie man es gerne in einem Krimi liest, leider wurde es da zur Realität. Lass uns vielleicht mal zurückgehen zu jener Nacht. Es ist der 17. Januar im Jahr 2007. Die Uhr zeigt eine halbe Stunde vor Mitternacht. Da ruft eine Frau bei der Rettungsleitstelle an und sie bringt vor lauter Weinen und Schluchzen kaum ein Wort heraus. Man hört immer nur der Peter und dann fallen Worte wie Herzinfarkt, bewusstlos. Stefan, was ist denn damals in dieser Nacht vor 14 Jahren passiert?
Ja, also wie du schon gesagt hast, eine völlig aufgelöste Frau hat über Notruf den Rettungsdienst gerufen. Ihr Mann sei nicht mehr ansprechbar. Sie schreit, dass sie jetzt sofort einen Notarzt braucht, weint. Der Disponent in der Leitstelle beruhigt die Frau, schickt Rettungswagen und Notarzt zur Adresse nach Königsbrunn. Als der Notarzt ankommt, hört er schon aus der offen stehenden Haustür eine Frau, die weint, ruft, Peter, Peter, nein, nein, nein. Der Notarzt denkt sich noch, ja, um den Patienten steht es nicht besonders gut, dafür, dass das Herz jetzt erst seit ein paar Minuten stillsteht und dass er seit ein paar Minuten bewusstlos ist. Das Rettungsteam beginnt dann routinemäßig mit der Reanimation und bringt den Patienten dann ins Klinikum.
Bei diesen beiden Menschen, wir sprechen gerade über diese Frau und den Mann, da handelt es sich um ein Ehepaar aus Königsbrunn. Es ist Tanja E. und ihr Mann Peter. Wie geht es denn mit dem Ehemann dann weiter?
Peter E. ist dann ins Krankenhaus gekommen. Die Ärzte und Pfleger haben da um sein Leben gekämpft. 3 Tage lang ist er dort gelegen. Dann ist er gestorben, ohne dass er das Bewusstsein wiedererlangt hat. Im Totenschein, da ist vermerkt, Todesursache Hirnschaden infolge von Herz-Kreislauf-Stillstand, also eine natürliche Todesursache.
An dieser Stelle könnte man jetzt sagen, okay, das war's, auf Wiederhören, aber so ist es leider nicht gewesen, oder was heißt leider so, war es einfach nicht. Wir reden hier von diesem Ehepaar. Tanja E. ist zu dem Zeitpunkt 31 Jahre alt, ihr Mann ist um einiges älter, er war 45. Stefan, vielleicht kannst du uns mal ein bisschen was über dieses Ehepaar erzählen, über die Familie aus Königsbrunn.
Also die beiden waren seit mehreren Jahren verheiratet. Peter E. war Abteilungsleiter in der Arbeitsagentur. Es gab 2, 3 und 7 Jahre alte Kinder. Die Familie hat in der Doppelhaushälfte in Königsbrunn in einem Neubaugebiet gewohnt. Kennengelernt hatten sich die beiden übers ehrenamtliche Engagement bei der Wasserwacht.
Ah ja, das sollte in dem Fall dann auch noch eine Rolle spielen, da kommen wir dann später nochmal drauf. Zunächst klingt es ja alles nach einer normalen, gut bürgerlichen Familie. Dennoch tun sich in diesem Fall dann ungeahnte Abgründe auf, zu denen wir später kommen. Der Tod des Ehemannes und Familienvaters, so viel vorneweg, war kein natürlicher, wie wir jetzt alle hier vermuten können. Es gibt Freunde des Verstorbenen, denen das Ganze auch wirklich komisch vorkommt. Und sie haben ganz gehörige Zweifel an der Version, dass Peter an einem Herzinfarkt gestorben sein könnte. Warum, Stefan?
Also Peter E. galt grundsätzlich als gesunder, sportlicher Mann, ohne dass irgendwelche Gebrechen da jetzt bekannt gewesen wären. Auch der Hausarzt hat dann später in der Gerichtsverhandlung geschildert, dass er da eigentlich nie irgendwelche Auffälligkeiten festgestellt hat. Auf der anderen Seite, das war auch im Freundeskreis von Peter I. bekannt, galt diese Konstellation mit der Ehefrau schon als schwierig.
Okay, du sprichst es gerade an, nach außen für viele vielleicht das Bild einer normalen, gutbürgerlichen, heilen Familie, dem war aber nicht so, weil ich glaube, die beiden wollten sich zu dem Zeitpunkt schon scheiden lassen, oder?
So ist es. Also das Verhältnis zwischen den beiden war schon seit mehreren Jahren kaputt und in der Tat, so wie du sagst, es wäre jetzt dann wohl tatsächlich zur Scheidung gekommen. Freunde von Peter E. haben dann später vor Gericht ausgesagt, dass er jahrelang von seiner Frau gedemütigt worden sei. Einmal soll er Weihnachten nicht zu Hause, sondern auf einer Matratze im Büro bei sich verbracht haben, weil seine Frau lieber mit jemand anderem feiern wollte. Und es ist dann auch mal im Prozess so zur Sprache gekommen, seine Frau soll ihm einmal so gewünscht haben, ja, es wäre auch besser, wenn du an den Baum hinfahren würdest.
Oh, okay. Ja, wie gesagt, also hinter dieser Fassade ging es nicht gerade friedlich zu. Sie scheint ja eine sehr dominante Persönlichkeit gewesen zu sein, aber dazu kommen wir dann auch später nochmal. Also bleiben wir mal bei den Bekannten, denen das Ganze irgendwie komisch vorkommt, ja, dass Peter E. plötzlich verstorben ist. Sie informieren ja die Polizei, sie gehen zur Polizei. Wird ihnen geglaubt?
Ja, die Polizei hat dann eine Obduktion angeordnet, oder die Staatsanwaltschaft hat eine Obduktion angeordnet, nachdem die Freunde zur Kriminalpolizei noch gegangen sind und damals zum einen schon auf dieses Verhältnis zwischen Peter und Tanja E. aufmerksam gemacht haben und auch nochmal gesagt haben, naja, ihnen kommt jetzt einfach dieser spontane Kreislaufstillstand mit Mitte 40, ohne dass eine Vorgeschichte bekannt wäre, das kam ihnen komisch vor.
Und kannst du uns erzählen, was bei dieser Obduktion rauskam? Ich glaube, es spielte ja auch noch ein Hinweis aus dem Bekanntenkreis dabei auch noch eine wichtige Rolle, die dann irgendwie so ein Gesamtbild ergab.
Also das Ergebnis der Obduktion ist zunächst mal ohne besondere Auffälligkeiten geblieben. Es gab dann noch einen weiteren Hinweis: beim Roten Kreuz sind zu diesem Zeitpunkt Fehlbestände im Medikamentenlager, also mit dem die Rettungswagen bestückt werden, sind aufgefallen. Und da gab es dann nochmal einen gezielten Hinweis an die Kripo, dass man doch mal drauf schauen möge, ob dieser Medikamentenschwund vielleicht irgendwie im Zusammenhang mit dem Tod stehen könnte. Bei der Obduktion, wie gesagt, war nichts Besonderes aufgefallen. Man hat auch in puncto Medikamente nichts gefunden. Das liegt zum einen daran, dass sich Medikamente im Körper nach ein paar Tagen abbauen, und das liegt zum anderen auch daran, dass man schon auch irgendwo gezielt wissen muss, nach was sucht man denn eigentlich, wenn man hier nach Medikamentenrückständen nochmal Ausschau hält.
Das heißt, durch diesen Hinweis, welche Medikamente da fehlten, beim Roten Kreuz konnte man jetzt auch gezielt nochmal untersuchen oder danach schauen.
Das ist richtig. Am Leichnam von Peter E. hätte das aber, wie gesagt, da sich die Medikamente nach ein paar Tagen abgebaut haben, auch nichts mehr gebracht. Es war aber so, dass im Klinikum noch zwei zurückgestellte Blutproben im Lager waren, die kurz nach der Einlieferung genommen worden waren. Und da hat sich eben ein Medikamentencocktail nachweisen lassen, der in Überdosierung tödlich, kreislaufhemmend wirken kann. Der Rechtsmediziner, der die Obduktion durchgeführt hat, hat dann im Prozess auch gesagt, dieser Hinweis, der kam gerade noch rechtzeitig. Seiner Einschätzung nach wären diese rückgestellten Blutproben in Kürze vernichtet worden, weil es auch keinen Grund mehr gab fürs Klinikum, diese aufzuheben. Also ohne diesen Hinweis aus dem Freundeskreis von Peter E., ohne diese gezielten Hinweise, wäre das Verbrechen unentdeckt geblieben wahrscheinlich.
Wahnsinn. Also da zum einen die Freunde des Toten, die da so aufmerksam waren und auch den Mut hatten, muss man jetzt auch mal sagen, ja, zur Polizei zu gehen, weil es ist jetzt auch nicht ohne einfach zu sagen, wir glauben, da liegt ein Verbrechen vor. Und zum anderen, dass die Blutproben eben noch existierten. Also das war natürlich schon auch Glück. Wir sprechen jetzt gleich darüber, was sich in dieser Nacht tatsächlich abgespielt hat. Aber vielleicht kann ich kurz zu einem Interview kommen, das ich vorab des Podcasts mit Stefan Dösel geführt habe. Stefan Dösel ist nicht nur Hausarzt, sondern auch seit 20 Jahren Notarzt. Und ich wollte seine Einschätzung wissen, ob manche Verbrechen tatsächlich unentdeckt bleiben können.
Das ist sogar ganz sicher der Fall, weswegen es ja die Forderung von Gerichtsmedizinern gibt, dass generell Leichenschauen von innen durchgeführt werden sollten, beziehungsweise dass natürlich auch die Obduktionsrate in Deutschland viel zu gering ist, weil wenn man einen medizinischen Background hat, sicherlich es möglich ist, dass man das so einfädelt, dass es primär jetzt nicht auf den ersten Blick erkennbar ist. Und wenn ein Patient zum Beispiel jetzt in dieser Reanimationssituation nicht mehr reanimierbar ist und eben vor Ort verstirbt, und es wäre eben so, dass die Angehörigen eine passende Geschichte erzählen und sagen, ja, der war schon herzkrank, der hat vielleicht noch Diabetes gehabt, Bluthochdruck, war ein schwerer Raucher und hat die letzten 4 Wochen schon immer geklagt, dass er immer schlechte Luft bekommen hat und immer wieder einen Druck auf der Brust verspürt hat, dann würde man effektiv natürlich sagen, ja, der ist jetzt wahrscheinlich im Rahmen vom Herzinfarkt verstorben. Und dann würden wir jetzt zwar als Notarzt keinen Leichenschauschein schreiben, aber der KVB-Arzt, der 6 Stunden später kommt, würde dann natürlich mit unserem Protokoll, mit der ganzen Anamnese, mit Sicherheit sogar einen natürlichen Tod bescheinigen, ganz sicher sogar. Ja? Mhm. Und vielleicht war es eben nicht so, weil das könnte man ja nur klären, jetzt unabhängig davon, ob eine Gewalttat dahinter steht oder nicht. Aber sowas, die Ursache des Todes kann man natürlich dann wirklich nur endgültig untermauern, indem man eine Obduktion durchführt. Und die findet bei uns relativ wenig statt.
An dieser Stelle habe ich dann auch nachgehakt, weil ich einfach wissen wollte, warum Obduktionen denn nicht häufiger durchgeführt werden.
Im Endeffekt, wenn jetzt nicht von der Gemeinschaft letztlich ein Interesse besteht, zum Beispiel vom Staatsanwalt, dann ist es eben so, dass letzten Endes die Angehörigen die Obduktion zahlen müssen. Jetzt ist ja eh Obduktion das, was Angehörige ihrem Liebsten nicht unbedingt antun wollen. Da gibt es halt da schon große Skepsis. Und zum Zweiten müssen sie auch die Obduktion zahlen. Und die ist es, ich weiß nicht, wie viel das genau kostet, aber auf jeden Fall doch ein bestimmter Betrag, der nicht ganz so billig ist.
Gut, wir haben gerade den Notarzt Stefan Dösel gehört. Jetzt möchte ich aber nochmal zum Mordnacht zurückkehren. Es ist ja eine Mordnacht, wie sich jetzt herausgestellt hat. Stefan, was findet denn die Polizei bei ihren Ermittlungen heraus und was hat sich in jener Nacht tatsächlich abgespielt?
Es war Mord, ganz ohne Blutvergießen, sondern eine Tat, bei der das Opfer vom Schlaf oder von der Bewusstlosigkeit in den Tod rüber gedämmert ist. Das Gericht hat in seinem Urteil später festgestellt, dass Tanja E. zusammen mit ihrem früheren Liebhaber André H., der war ausgebildeter Rettungsassistent, das Opfer ermordet hat, vergiftet mit einem Medikamentencocktail, der intravenös eingeflößt worden ist. Beide hatten ja medizinische Vorkenntnisse aus dem Beruf und aus dem Ehrenamt beim Roten Kreuz.
Du hast gerade gesagt, es wurde ihm intravenös eingeflößt. Vorher ist er aber weggedämmert, weil vorher hatten sie ihm, glaube ich, was verabreicht.
Also, Peter E. ist an diesem Abend zu einer Aussprache in das Haus nach Königsbrunn gebeten worden. Er war zu diesem Zeitpunkt da schon seit etwa einem Jahr ausgezogen. Man hat sich dann im Wohnzimmer hingesetzt und das Opfer bekam einen Milchshake serviert, in dem dann laut Urteil ein Schlafmittel aufgelöst war. Peter E. hat es getrunken, es scheint so gewesen zu sein, dass man ihn noch zu einem Wetttrinken mit seinem Sohn aufgefordert hat, sodass der Milchshake eben relativ schnell und vollständig getrunken wurde. Als es Peter E. dann schwummrig geworden ist, hat er sich aufs Sofa gelegt und dann scheint so, dass er sich hat überreden lassen, sich eine Infusion legen zu lassen. Die Flasche wurde wohl an die Wohnzimmerlampe oben hingehängt und in den Zugang wurden dann nach und nach diese kreislaufhemmenden Medikamente gespritzt. Und irgendwann, als das Herz dann aufgehört hatte zu schlagen, da hat Tanja E. wohl den Notarzt verständigt.
An dieser Stelle die Frage, warum fällt dem Rettungsteam oder den Ärzten in der Klinik nichts auf?
Dass jemand mit Mitte 40 hier einen plötzlichen Herzstillstand erleidet, das kommt sicher nicht häufig vor, aber es ist auch so, das ist auch nicht so, dass sowas jetzt gar nicht passieren würde. Und bei einem kreislaufhemmenden Medikament, wie gesagt, man müsste schon gezielt danach schauen. Es ist auch so mal die Frage aufgekommen, ja, es gab doch diese Einstichstelle, aber auch das ist was, wonach man im Nachhinein erstens gezielt suchen müsste und zweitens, selbst wenn man eine solche findet, wäre das ja auch gar nicht verwunderlich. Der Notarzt hat auch einen Zugang legen müssen und im Krankenhaus gab es ja auch noch eine Behandlung. Also es ist kein Wunder, wenn da Einstichstellen vorhanden sind. Mhm.
Wahrscheinlich auch in dem ganzen Trubel. Das Ganze passiert ja auch innerhalb kurzer Zeit mit Reanimation, Notarzteinsatz. Kann ich mir auch vorstellen, dass man da vielleicht auch nicht unbedingt gleich auf sowas achten würde. Du hast gerade André H. angesprochen, der quasi der Komplize war. Kannst du mir was zu ihm sagen? Wer ist André H.?
André H. war mit Tanja E. mehrere Jahre lang liiert. Die beiden hatten da eine Beziehung zueinander, die auch mehr war als eine Affäre. Diese Beziehung ist dann auseinandergegangen. Also zum Zeitpunkt der Tat waren die beiden kein Paar mehr. André H. hat dann gegenüber dem Gericht so geschildert, dass es da schon noch ein gewisses Abhängigkeitsverhältnis, so war das aus seiner Wahrnehmung oder so war seine Schilderung, dass es da ein Abhängigkeitsverhältnis, ein Hörigkeitsverhältnis gegeben hat. Und was ich gerade eben erzählt habe, das war auch die Version der Anklage, der sich das Gericht nach 13 Verhandlungstagen dann auch angeschlossen hat. Und diese Anklage, dieses Ermittlungsergebnis, das hat schon auch zu weiten Teilen auf einem Geständnis oder Teilgeständnis von André H. gefußt. Tanja E., die hat immer bestritten hier, dass es hier einen Mord gegeben hat, an dem sie beteiligt war. Ihre Aussage war, dass sie zum Zeitpunkt der Tat im Obergeschoss sich mit Hausarbeit aufgehalten hat, die beiden Männer im Erdgeschoss im Wohnzimmer sich aufgehalten haben und dass sie, als sie dann runtergekommen ist, ihren Ehemann leblos auf der Couch vorgefunden habe.
Wer viel mit Tanja E. zu tun hatte, ist unser Gast, ist Alexandra Gutmeier. Sie waren die Strafverteidigerin. Vielleicht können Sie uns erzählen, Frau Gutmeier, wie Tanja E. es geschafft hatte, André H. zum Komplizen zu machen.
Die Tanja E., ich glaube, das war schon eine besondere Persönlichkeit. Also die war, wie soll ich sie beschreiben, die hat die Fähigkeit gehabt, Menschen zu manipulieren. Es sind damals natürlich, wie bei jedem Mordprozess, werden ja immer Sachverständigengutachten erholt, auch über die Angeklagten, damals auch über die Tanja E. natürlich. Und ich kann mir nur entsinnen, dass auch der Dr. Gruber war damals der zuständige Sachverständige, der eben auch der Tanja E. bescheinigt hat, unter anderem, dass er ein sehr manipulativ sein kann. Und ich kann mich nur entsinnen, wo ich also die Tanja E. zum ersten Mal getroffen habe sozusagen. Ich habe sie damals dann natürlich relativ zeitnah in der JV Eichach damals aufgesucht und habe mit ihr das Gespräch geführt. Und sie hat natürlich auch mir gegenüber die gleiche, in Anführungsstrichen, Geschichte erzählt, die sie dem Prozess über eigentlich immer aufrechterhalten hat, wie es jetzt eben der Herr Kroge auch gerade berichtet hat, dass sie Hausarbeiten gemacht hat, oben gebügelt, glaube ich, hat sie angeblich im oberen Stockwerk und hat dann eben, wo sie runterkommen ist, ihren Ehemann damals eben leblos auf der Couch gefunden. Auch diese Version hat sie mir gegenüber geschildert, hat immer bitterlich geweint. Ich war damals relativ frisch Anwältin, also nicht so lange, als der Prozess stattgefunden hat. Und die hat mich am Anfang auch überzeugt. Also ich war am Anfang der Meinung, ups, da haben sie jemand Unschuldiges eingesperrt. Es hat schon auch ein bisschen gedauert, bis ich bemerkt habe, die ist einfach gut.
Gab es da einen ausschlaggebenden Moment, wo Ihre Meinung kippte? Oder war das auch so ein bisschen so ein schleichender Prozess dann?
Ich glaube, das war eher ein schleichender Prozess. Mhm. Also je mehr man mit ihr Kontakt gehabt hat, dann natürlich auch der Prozess selber, die verschiedenen Aussagen, die gekommen sind. Also man hat es dann irgendwann schon mal durchschaut.
Stefan, nochmal zu André H. Ein Kripo-Beamter, glaube ich, hat vor Gericht gesagt, dass er Tanja E. hörig war, dass er ihr aus der Hand gegessen habe wie eine Marionette. Kannst du vielleicht auch nochmal was dazu sagen, wie sie ihn dazu brachte, bei so einem Verbrechen mitzuwirken?
Also André H. hat sich, als er dann vor Gericht ausgesagt hat, selber zu diesem Thema, ich glaube, es war eine Stunde lang, als es um diese Motivlage ging, er hat im Nachhinein gesagt, ja, es ist ihm eigentlich selber nicht mehr verständlich, wieso er da mitgemacht hat. Aber es kam schon so zur Sprache. Es gab da einmal den Satz, den er gesagt hat, und der zeigt, glaube ich, aus seiner Sicht so, wie er das gesehen hatte, wir waren alle Marionetten in diesem Spiel. Das hat er mal so gesagt. Es scheint schon so gewesen zu sein. Tanja E. hat ihm gegenüber dann angeblich auch mal gesagt, ja, ihr Ehemann sei ihr gegenüber gewalttätig, was sich durch andere Zeugenaussagen überhaupt nicht bestätigen hat lassen. Das ging null in diese Richtung. Es scheint schon auch mal so gewesen zu sein, dass sie gesagt hat, ja, wenn du da nicht mitmachst, dann wird es keinen Kontakt mehr zu den Kindern geben, zu denen André H. auch durchaus eine Bindung hat. Und das ist dann mal so im Prozess auch zur Sprache gekommen. Es soll so gewesen sein, dass Tanja E. nach der Tat mal zum André H. gesagt hat, dass er im Fall von polizeilichen Ermittlungen die Schuld allein auf sich nehmen solle, denn wenn sie mit reingezogen wird, dann gäbe es niemand mehr, der für die Kinder da sei.
Ach, wie praktisch. Aber da werden wir jetzt gleich nachher auch nochmal hören, ob André H. sich tatsächlich so verhalten hat. Frage mich, die Ehe war kaputt, das Paar lebte auch schon eine Zeit lang auseinander, lebte getrennt. Welches Mordmotiv hatte denn Tanja E.? Also man kann sich jetzt hier an dieser Stelle natürlich schon eins ausmalen, aber vielleicht kannst du da ein bisschen was dazu erzählen.
Also die Beziehung war zerrüttet und wie vorhin schon gesagt, es zeichnete sich jetzt dann schon eine Scheidung konkret am Horizont ab. Peter E. hätte wohl in einigen Tagen einen Anwaltstermin gehabt, wo es dann wohl auch um dieses Thema gegangen wäre. Die Staatsanwaltschaft hat bei Tanja E. als Mordmerkmal auch Habgier festgestellt. Im Fall von einer Scheidung wäre Tanja E. finanziell wohl nicht besonders gut rausgekommen und hätte wohl auch im Haus nicht wohnen bleiben können. Es ist vor Gericht dann mal auch ausgerechnet worden. Ich glaube, von der Rentenversicherung waren auch Zeugen da. Wenn es bei der Version vom natürlichen Tod geblieben wäre, dann wären aus Erbe und Lebensversicherung wohl so um die 150.000 Euro geflossen.
Ah ja, hübsches Sümmchen. Damit kann man schon was anstellen. Ja, wie wir jetzt schon herausgehört haben, scheint die Tat sehr gut geplant gewesen zu sein. Nochmal ein bisschen auf diese Ehefrau geschaut, auf Tanja E., weil ja, es ist schon ein bisschen was Besonderes, ne, wenn Frauen zu Mörderinnen werden. Sie hat, wie gesagt, die Tat sorgfältig vorbereitet und sie hat auch dabei eine gehörige Portion Schauspieltalent an den Tag gelegt, Stefan.
Also was dieses Schauspieltalent betrifft, ja, wenn man davon ausgeht, sie war Drahtzieherin eines Mordes, dann muss man natürlich sagen, war dieser Anruf in der Rettungsleitstelle und auch das Verhalten gegenüber dem Notarzt, das war geschauspielert und es war wohl auch nicht unglaubwürdig geschauspielert. Das ist im Prozess auch bekannt geworden, dass sie im Bekanntenkreis schon auch ein Stück weit vor der Tat rum erzählt hat, ja, ihrem Peter, dem geht es nicht gut, der hat gesundheitliche Probleme. Also es scheint schon so, dass da ein Stück weit vorgebaut worden ist, um dann das plötzliche Ableben glaubwürdiger zu machen.
Frau Gutmeier, der Plan war ja teuflisch, kann man sagen, eigentlich ein teuflisch guter Plan wären die Bekannten nicht aufmerksam gewesen, dass sie sich an die Polizei gewandt hätten. sind Frauen die besseren Mörder?
Ich weiß es nicht so genau. Also wenn ich es jetzt im Vergleich sehe, besser, vielleicht gewiefter. Ich habe mir relativ viel auch mit so Kriminalfällen, auch ich habe viele Bücher und so weiter gelesen, ich weiß auch nicht, ob das mit dem Beruf zusammenhängt. Und es heißt ja immer, Frauen sind eher die Giftmörder, die das auf die heimliche Schiene machen, während ja bei Männern oft eben diese Gewalttaten natürlich vorhanden sind. Ich meine, wenn jemand ins Messer in den Rücken reinjagt, dann kann ich es relativ schwer verkaufen. Das ist jetzt, gut, es gibt auch welche, die dann behaupten, hoppala, da wäre ins Messer reingefallen, aber es glaubt man selten.
Haben Sie schon öfter Frauen als Angeklagte in einem Tötungsdeliktsprozess vertreten?
Nein, das war die erste. Bis jetzt waren es immer Männer.
Kommen wir mal zu einem Kapitel, das auch ganz interessant ist, in diesem Fall zu Tanja E. und ihren Männern. Sie hatte ja offenbar eine ganz besondere Wirkung auf das andere Geschlecht, die sie auch ausnutzte und hatte auch eher einen zweifelhaften Ruf, Stefan.
Also es scheint in der Tat ein offenes Geheimnis gewesen zu sein, dass Tanja E. eine Reihe von Affären hatte, großteils der Ehrenamtlern vom Roten Kreuz, von der Wasserwacht. Wobei, das muss man jetzt auch klar sagen, das haben die Zeugenaussagen, also eben die Initiative ging da von beiden Seiten aus. Für einen Mordvorwurf ist es ja jetzt mal grundsätzlich unerheblich, ob jemand viele Affären hat und um es mal beim Namen zu nennen, ob jetzt hier auch das vermeintliche Stereotyp der blonden Frau, die jetzt die Männer um den Finger wickelt, auch das spielt da jetzt eigentlich für die Tat als solche keine Rolle. Aber man muss natürlich schon andererseits sagen, dieses Thema Beziehung, Beziehungsgeflecht, manipulative Beziehungen, das ist schon so ein Leitmotiv, was sich ein Stück weit durch den ganzen Fall durchgezogen hat. Ja, das zuvorderst das Verhältnis zu André H., der Gehilfe beim Mord war und wo eben von so einem Hörigkeitsverhältnis dann auch die Rede war. Und es scheint auch so zu sein, dass die Kinder wohl auch benutzt worden sind als Druckmittel gegenüber beiden Männern, die ja auch dachten, jeweils der leibliche Vater eines Kindes zu sein. Und es kam auch im Prozess raus, in Wahrheit stammten diese Kinder aus anderen Beziehungen oder Affären, was übrigens auch den Liebhabern bis zum Beginn der Ermittlungen so auch nicht bekannt war. Es gab einen Tag vor Gericht, da waren es, glaube ich, 8 Liebhaber, die da in kurzer Reihenfolge hintereinander vernommen worden sind. Gab es auch wohl teils Gleichzeitigkeit, was die Affären betrifft. Und wie gesagt, das spielt für die Tat als solche jetzt auch eigentlich keine direkte Rolle, aber es hat schon ein Stück weit das Bild einer manipulativen Persönlichkeit, ja, die es auch geschafft hat, hier mit Beziehungen zu jonglieren ein Stück weit. Das hat dieses Bild schon ein Stück weit gezeichnet und vervollständigt. Mhm.
Ich wollte auch gerade sagen, dieses Bild, das sich da das so entsteht von Tanja E., zeichnet ja eine Frau, die sich ja irgendwie ihr eigenes Leben auch so zurechtlegt, wie es ihr gerade am angenehmsten ist. Oder wenn man jetzt denkt, irgendwie sie enthält den Vätern vor, von den Kindern zu erzählen und gaukelt den Kindern wiederum vor, dass sie andere Väter haben. Ist sie so ein Mensch, Frau Gutmeier?
Ist immer schwer zum Sagen. Man kann in den Menschen nicht reinschauen, aber das Bild, was sich gezeichnet hat, die Gespräche, die ich natürlich mit ihr geführt habe, würde ich sagen, ja. Also die hat es wirklich perfekt beherrscht. Muss ich vielleicht auch sagen, das ist jetzt wieder ein bisschen, was für eine Frau spricht. Wir sind eher das Organisationstalent im Gegensatz zu Männern, wie sie auch der Herr Krug gesagt hat. Also es war schon eine beachtliche Leistung, weil ja tatsächlich die Beziehungen parallel gelaufen sind, ohne dass die aber voneinander wussten. Und auch das war für uns alle ja damals eine völlige Überraschung im Prozess, als aufkam, dass das eine Kind nicht vom Peter E. ist, das andere Kind auch nicht vom André H., sondern komplett andere Väter.
Gott, wie furchtbar auch für die Kinder.
Ja.
Ihr habt vorhin auch schon angesprochen, dass an einem Verhandlungstag eben mehrere ehemalige Liebhaber auch als Zeugen ausgesagt haben. An dem Tag kamen besonders viele Zuschauer in den Gerichtssaal, oder Frau Gutmeier? Vielleicht können Sie diesen Auflauf mal kurz beschreiben.
Ja, also ich meine, es war relativ viel immer los. Also es waren schon immer viele Zuschauer da. Der Prozess war von Anfang an interessant für die Bevölkerung. Aber als die Liebhaber sozusagen allesamt aufmarschiert sind, da war der Sitzungssaal brechend voll. Ich meine auch, dass man teilweise geschlossen hat und welche rausschicken musste, weil einfach, es war kein Platz mehr.
Wer kam da alles?
Oh, nee, ich habe die Menschen jetzt weniger gekannt natürlich. Es waren viele, viele aus der Bevölkerung, aber es waren also auch welche von der Justiz selber da. Also auch andere Richter, Staatsanwälte, die also sich immer wieder in den Sitzungssaal reingesessen haben und eben dem Ganzen gelauscht haben.
Eben weil es so ein ungewöhnlicher Fall war.
Ja, ich denke es ja.
Stefan, wie lief denn die Verhandlung dann ab? Wie lautet die Anklage und wie viele Tage ging die Verhandlung?
Also es war der übliche Ablauf, einfach Verlesung der Anklage, dann Zeugen. Ich weiß nicht mal, wie viele Zeugen es insgesamt waren, mit Polizisten, mit Gutachten, mit Menschen aus dem Umfeld, die was sagen konnten. Es war, wie die Frau Gutmeier schon gesagt hat, es war immer relativ viel los. Das war auch schon ein bisschen eine seltsame Atmosphäre, muss man sagen. Gerichtsverhandlungen sind in Deutschland grundsätzlich öffentlich. Da soll nichts geheim sein bei volljährigen Angeklagten. Aber es sind in diesem Fall halt auch schon sehr viele intime Details zur Sprache gekommen. Wobei man halt sagen muss, es sollte halt dem dienen, einfach das Lebensumfeld und die Umstände mal auszuleuchten. Und ich saß ja hinten im Gerichtssaal und habe da eher ein bisschen gucken können, wer kommt da so alles. Und das übliche Gerichtspublikum, so die Rentner, die Zeit haben und sich halt mal anschauen wollen, es war ein spektakuläres Verbrechen. Viele Leute wollten sich auch mal einen Blick auf die Angeklagten werfen. Und es war ja schon auch dann irgendwann mal klar, hier kommen auch intime Dinge zur Sprache. Also da war sicher auch ein bisschen Voyeurismus, kann man schon so bezeichnen, einfach mit dabei. Und zum Prozessauftakt, da waren auch ein paar Kameraden, Kameradinnen aus der Wasserwacht, aus dem Roten Kreuz da, sofern sie dann nicht später als Zeugen dann auch geladen waren, die sich halt schon auch mal aus erster Hand anhören wollten, was ist da in unserem Umfeld eigentlich passiert.
Du sprichst von den beiden Angeklagten. Frau Gutmeier, wie harmonisch waren denn Tanja E. und André H. dann vor Gericht? Haben sie immer noch an einem Strang gezogen?
Nein. Die haben sich, jetzt muss ich wirklich mich zurückerinnern, also ich weiß noch, wir saßen in der vorderen Bank, mein Kollege und ich und die Tanja E., im Sitzungssaal, und ich glaube, der Professor Kühn war es damals, der den André H. verteidigt hat, wenn ich es noch richtig in Erinnerung habe. Die saßen hinter uns. Und somit war natürlich wenig Blickkontakt, aber es war ja von Anfang an die Linie vom André H., dieses Geständnis, was er ja abgelegt hat und insbesondere auch ja die Tanja E. Mitbelastet hat. Und die Tanja E. war ja von Anfang an und durchweg, also bis auch nach dem Prozess, also sie ist auch heute noch meines Erachtens nach ihrer Ansicht nach unschuldig. Dadurch gab es natürlich keinen gemeinsamen Strang mehr, was die beiden gehabt haben.
Aber warum behauptet sie heute noch unschuldig zu sein? Sie hatte ja keine Chance damit vor Gericht. Glaubt sie das im Endeffekt selber?
Ich glaube, dass sich ein Mensch wirklich, wenn er sich's lang genug einredet, irgendwann wahrscheinlich selber daran glaubt. Also entweder sie schauspielert immer noch oder sie will einfach, dass die Menschheit denkt, sie ist unschuldig, oder sie glaubt wirklich mittlerweile selber daran. Also wenn man so viele, viele Jahre das sich immer einredet, ich glaube irgendwann, da passt die Realität nicht mehr.
Ja, wie wir vorhin auch schon mal öfters angesprochen haben, sie hat sich ja ihre Realität sich auch selbst zurechtgebogen. Wie ist denn das Urteil ausgefallen, Stefan?
Es gab eine Verurteilung wegen Mordes für beide Angeklagten, also lebenslänglich. Im Fall von Tanja E. ist noch eine besondere Schwere der Schuld festgestellt worden, weil sie als Drahtzieherin vom Gericht auch so identifiziert worden ist. Und diese besondere Schwere der Schuld bedeutet halt, dass eine Freilassung bei guter Führung erst später in Frage kommt, dass man das mal prüft. Den Unschuldsbeteuerungen von Tanja E., also da ging es im Endeffekt ja ein Stück weit darum, bei den beiden Angeklagten, die Tatsache, dass das Opfer vergiftet worden ist, die stand irgendwann ja mal fest. Im Endeffekt ging es da ein Stück weit darum, hier Schuldanteile hin und her zu schieben. Tanja E. war der Auffassung, wie gesagt, sie hat damit gar nichts zu tun gehabt. Der vorsitzende Richter hat einen Satz fallen lassen, der schon auch sehr eindrücklich war in der Urteilsbegründung an Tanja E. gerichtet, nämlich ihr Leben war auf Lügen aufgebaut. Und das Gericht hat auch deutlich gemacht, Schwurgerichtskammer, die schwerpunktmäßig für Kapitalverbrechen zuständig ist, also Mord kommt da häufig vor, aber das Gericht hat gesagt, so ein derartig perfides Verbrechen hätte man bis dahin nicht für möglich gehalten.
Also auch ein Grund, warum wir heute über diesen Fall hier sprechen in unserem Podcast. Frau Gutmeier, Tanja E. muss ja dann bei dem Urteil sehr erschüttert gewirkt haben. Hatte sie während der ganzen Verhandlung nicht damit gerechnet, ins Gefängnis zu müssen?
Also sie war sehr erschüttert. Wir haben damals auch, es gibt hinter dem Schwurgerichtssaal auch nochmal so eine kleine Zelle. Und ich meine, ich glaube, da ist sie damals hingebracht worden. Also sie ist zusammengebrochen, ob jetzt dieser Zusammenbruch auch simuliert war oder tatsächlich. Ich bin der Meinung, sie ging bis zur letzten Minute davon aus, dass sie freigesprochen wird.
Wir haben jetzt in diesem Fall über viele Abgründe gesprochen, Abgründe, die sich auch während der Verhandlungen auftaten, die für Überraschungen sorgten. Es gab dann auch noch einige Nebenschauplätze, die sich plötzlich entpuppt haben. Ich will jetzt eigentlich nur einen ansprechen, weil der auch nochmal sehr für Aufsehen sorgte. Und zwar ging es um sogenannte Flatliner-Partys, Stefan. Was kam denn da auf während der Verhandlungen?
Man muss da nochmal kurz zurückgehen. Diese Medikamente aus dem Lager des Roten Kreuzes, die hat sich André H. Über einen ehemaligen Kollegen, mit dem er früher auf dem Rettungswagen unterwegs war, unter einem Vorwand besorgen lassen. André H. selber hatte zu dem Zeitpunkt keinen Zugang zum Medikamentenlager, weil er auch nicht mehr im Rettungsdienst selber, sondern in der Rettungsleitstelle, also wo die Notrufe koordiniert werden, weil er da beschäftigt war. Und er hat dann eben, wie gesagt, seinen ehemaligen Partner, mit dem er auf dem Rettungswagen gefahren ist, gebeten, besorg mir mal hier Medikamente. Ich brauche sie für meinen privaten Notfallkoffer, den ich im Privatauto halt immer dabei habe. Und der ehemalige Kollege hat sich dann nichts ahnend hier zum Handlanger gemacht, hat eine Reihe von Medikamenten eben aus dem Lager mitgenommen, widerrechtlich, und sie André H. ausgehändigt, und ein paar Tage später war Peter E. dann eben tot. Der ehemalige Kollege, der diese Medikamente eben rausgeschmuggelt hat, der ist dann von der Kriminalpolizei vernommen worden natürlich, und im Zuge dieser Vernehmung hat er noch was anderes erzählt, was mit dem Mord überhaupt nichts zu tun hatte, was aber die Ermittler dennoch interessiert hat. Und laut der Aussage war es eben so, dass sich schon Jahre zuvor mehrere Aktive aus dem Rettungsdienst, sei es jetzt aus Spaß oder aus Neugier oder Nervenkitzel, dass die sich mit Arzneimitteln aus BAK-Beständen auf freiwilliger Basis, da hat man sich abends in Wohnungen getroffen, gegenseitig narkotisiert hat, und zwar schon so weit, dass Vitalfunktionen deutlich nach unten gegangen sind. Für Notfall wäre auch ein Beatmungsgerät und ein Defibrillator bereitgestanden, und das Ziel war wohl so, oder die Idee, wenn die Freiwilligen wieder erwacht sind, haben sie halt so erzählen sollen, wie es ihnen da jetzt in dieser Narkotisierung ergangen ist.
denen ging es damals um Nahtoderfahrungen. Ich glaube, die haben sich, oder Flatliner-Partys, sagt man, weil es zu diesem Zeitpunkt oder in, ja, Ende 90er oder wann es war, diesen Kinofilm auch gab mit Julia Roberts, glaube ich, auch mit in der Hauptrolle, eben wo Menschen sich quasi in die Nahtoderfahrung bringen und dann darüber berichten. Ja, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, es ist wirklich ein sehr bemerkenswerter Fall, dieser Giftmord in Königsbrunn, und auch vor allem auch bemerkenswert, was alles dann noch zutage trat während der Verhandlung. Tanja E. sitzt ihre Haftstrafe weiterhin ab. Ich glaube, es steht noch nicht fest, wann sie aus der Haft entlassen wird, Frau Gutmeier.
Nein.
Ich weiß nur so viel, dass sie, wenn sie dann irgendwann mal rauskommt aus dem Gefängnis, plant, ihr Leben woanders zu beginnen. Also sie möchte wohl nicht mehr nach Bayern zurückkehren. Ich danke für die vielen Eindrücke, die Stefan und Frau Gutmeier, die ihr uns hier geschildert habt. Und hoffe auch, dass Ihnen, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, diese Folge, dass die für Sie interessant war. Sie können uns gerne Ihre Meinungen schreiben, Ihr Feedback an unsere E-Mail-Adresse podcast@augsburger-allgemeine.de. Wir freuen uns alle über Ihr Feedback und an dieser Stelle sage ich Tschüss.
Das war Hinter schwäbischen Gardinen. Euer Podcast für die spektakulärsten Kriminalfälle der Region. Redaktion und Planung: Ina Marx, Holger Sabinski-Wolf, Jörg Heinzle und Axel Hechelmann.